Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Miriam C. am Mikrofon. Wir schauen in die Vergangenheit, beinahe 76 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, sind die Erinnerungen des tschechischen Psychologieprofessors und Überlebenden Tomáš Radil erschienen. Lisa Moore seziert die Gegenwart. In ihrem neuen Erzählband Fremde Hochzeit geht es um offene Ehen. Und den Blick in die Zukunft richtet der Kongress Future Publish. Eigentlich dürfte die Stimmung in der Buchbranche gar nicht so schlecht sein. Letzte Woche hat der Börsenverein des deutschen Buchhandels die Bilanz des ersten Corona-Jahres 2020 veröffentlicht und im Vergleich nur 2,3% Umsatz musste der Buchmarkt insgesamt einbüßen. Heute Morgen ist der zweitägige Kongress Future Publish gestartet. Zum sechsten Mal diskutieren hier Buchhandlungen und Verlage neue Ideen zum Büchermachen und Bücherverkaufen, ausgerichtet von der Agentur Literaturtest und deren Geschäftsführer. Matthias Vogt habe ich kurz vor der Sendung gefragt, ob man beim ersten Tag des Branchentreffs also optimistisch gestimmt ins neue Jahr blickt.
Optimistische Stimmung, das ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Die Kolleginnen und Kollegen sind aber immer motiviert in den Buchhandlungen. Das haben wir das ganze letzte Jahr über gesehen. Mit unglaublichen Aktionen haben die versucht, ihren Umsatz zu retten und das in einzelnen Bereichen, gerade bei den Independents, auch gut geschafft. Das Gleiche gilt für die Verlage, die sehr, sehr viel unternommen haben und versucht haben, das Ganze auch wirtschaftlich in der Balance zu halten. Und wahrscheinlich ist es uns im Gegensatz zu anderen Branchen sogar auch ganz gut gelungen, wobei die Bedingungen dafür ja auch nicht so schlecht waren, weil mindestens in einigen Bundesländern die Buchhandlungen während der beiden Lockdowns offen haben konnten und immerhin auch über Click and Collect und andere Maßnahmen das möglich war, dass Bücher gekauft werden konnten. Insofern ist die Stimmung, glaube ich, grundsätzlich nicht schlecht, aber ich habe es gehört von Kolleginnen und Kollegen, es gibt eine allgemeine Erschöpfung aus dem letzten Jahr, die sich dann direkt ins neue Jahr fortsetzt. Und da jetzt ein bisschen rauszukommen, da wollen wir auch mit dem Kongress helfen, einfach mit neuen Ideen.
Ein Schwerpunkt des Kongress Future Publish liegt ja seit Beginn auf dem digitalen Publizieren. Zum digitalen Publizieren kommt in diesem Jahr das Thema Nachhaltigkeit. Wo beginnt man da denn mit ökologischem Bewusstsein bei einer Branche, die ja gerade wieder zu Beginn der neuen literarischen Saison zentnerweise Papier durch die Bundesrepublik schickt?
Wenn man sich die Bücher anschaut aus den aktuellen Produktionen, dann wird man immer mal wieder auch auf so Zeichen stoßen, der klimaneutrale Verlag oder Ähnliches, wo eben Verlage versuchen, mit bestimmten Maßnahmen klimaneutral zu produzieren. Wir haben Verlage auf dem Kongress, die beispielsweise vegan drucken, die ganz bestimmte Druckverfahren einsetzen, die nachhaltiger sind, die bestimmte Papiere einsetzen, die eben weniger umweltschädlich bearbeitet sind und behandelt sind. Das ist das eine Thema. Es gibt aber zum Beispiel eben auch eine Kollegin aus einem Kinderbuchverlag, die in der Herstellung ihrer Bücher auf das Cradle-to-Cradle-Verfahren achtet, also auf den geschlossenen, nachhaltigen Zyklus. Also die Branche ist für das Thema sensibilisiert und arbeitet daran. Dennoch fallen natürlich Bäume, damit wir all die schönen Bücher lesen können und darin blättern können.
BuchhändlerInnen beklagen aktuell, dass vor allem ihre wertvolle Beratung der Kundschaft vor Ort wegfällt. In den meisten Bundesländern müssen ja Buchhandlungen geschlossen bleiben und dass deshalb vor allem Titel mit zum Beispiel großem Marketingbudget gekauft werden. Wie steht es denn hier um die Möglichkeiten digitaler Vermittlung des guten Buchs ans Publikum? Sind die alle schon ausgeschöpft?
Ausgeschöpft ganz sicherlich nicht, weil natürlich immer noch eine Frage ist, wie digitalisiert sich auch der Buchhandel, wie ist das möglich, das neben dem normalen Geschäft zu tun? Da hatten wir gerade sehr inspirierende Beispiele auf dem Kongress. Ich durfte da auch eine kleine Runde moderieren zu dem Thema, wo beispielsweise Emilia von Senger von der neuen Frauenbuchhandlung She Said oder auch Ragnar Lüders von der Buchhandlung Lüders in Hamburg erzählt haben, wie sie mit Instagram-Auftritten die Leute begeistern. Die Buchhandlung Lüders hat letztes Jahr dafür den Buchblog Award gewonnen und die Buchhandlung She Said, die Anfang Dezember in Berlin eröffnet hat, hatte zunächst mal diesen Instagram-Account und hat über die Community, die dort aufgebaut wurde, auch ganz verschiedene Dinge in Angriff genommen, um überhaupt den Laden zu öffnen. Unter anderem, indem die Betreiberinnen ganz schlicht gefragt haben, was wollt ihr denn lesen? Was wollt ihr für Bücher kaufen? Also da ist total viel in Bewegung. Und wir hatten in der Runde auch eine weitere sehr beeindruckende Kollegin, Frau Fajambola von Tebalu. Das ist ein Online-Shop, die rein auf das Digitale setzen und rassismusfreie Kinderbücher anbieten.
Wo liegt denn Ihrer Meinung nach gerade die größte digitale Baustelle brach in der Buchbranche?
Ich glaube, die größte digitale Baustelle wäre nach wie vor gute Online-Shops für die Verlage. Wir sind da auch nicht schlecht aufgestellt, besser aufgestellt vielleicht sogar als andere Branchen, weil auch Buchhandlungen, die nicht absolut internetaffin sind, Möglichkeiten haben, über sogenannte White-Label-Shops Digitalgeschäft zu machen. Da ist dann immer noch die Frage, reicht da auch die Marge? Denn das sieht da ein bisschen anders aus als im Laden. Und dann stellt sich immer auch noch die Gretchenfrage, wie gehen die Verlage mit dem Thema Kommunikation mit den Buchhändlern, aber eben auch zu den Lesern und Leserinnen und damit auch Verkauf, Direktverkauf an die Leserinnen und Leser um. Also ich würde denken, das sind große Baustellen, die es nach wie vor im Digitalen gibt.
Und darüber diskutieren heute und morgen Buchhandlungen und Verlage auf dem Kongress Future Publish. Im Gespräch war Projektleiter Matthias Vogt. Die 1964 geborene Lisa Moore gehört in ihrem Heimatland Kanada zu einer der erfolgreichsten Autorinnen. Mit dem Roman Und wieder Februar stand sie 2011 auf der Shortlist zum Booker Prize. Aber auch bei uns hat sich Lisa Moore mittlerweile eine treue Fangemeinde erschrieben. Unter dem Titel Fremde Hochzeit erscheint nun ein Band mit Erzählungen in deutscher Übersetzung. Die Autorin hat darin das Für und Wider offener Paarbeziehungen durchdekliniert. Peter Henning weiß mehr.
Es sind klassische, zu faszinierenden Versuchsanordnungen arrangierte Beziehungsgeschichten, welche Lisa Moore in ihrem nunmehr fünften auf Deutsch vorliegenden Buch versammelt. Dabei scheint sie geradezu versessen zu sein auf das wiederkehrende, minutiöse Freilegen der Brüche und Verwerfungen in den Seelen ihrer wechselnden, eben noch von hochfahrenden Ambitionen gelenkten Protagonisten. Sie demonstriert es in ihrem 11 Erzählungen versammelten Band am Beispiel sogenannter offener Ehen und Beziehungen und an dem, woran sie notorisch laborieren. Einem Fundament, das unversehens brüchig geworden ist und darum jeden Moment unkontrollierbar unter ihnen wegbrechen kann. Noch aber hat das Pendel des Schicksals sich nicht eindeutig in Richtung Scheitern bewegt. Doch der Weg zu einem desillusionierenden Beziehungsfazit ist für die eine oder andere von ihnen nicht mehr weit. Angefangen bei Eleanor, der Protagonistin der großartigen Titelgeschichte Fremde Hochzeit, die während einer für Freunde ausgerichteten Gartenparty hilf- und tatenlos mit ansehen muss, wie ihr Mann Philipp ungeniert Anstalten macht, sich einer anderen mit eindeutigen Absichten zuzuwenden.
Wo ist Philipp? Die Würde bewahren, das ist das A und O, denkt sie, ob mit oder ohne Gnadenzustand. Er verliebt sich gerade in eine andere. Sie haben eine Übereinkunft, so wird das gerne ausgedrückt. Paare, die eine offene Ehe führen, Übereinkunft. Sie sollte nicht schon am Nachmittag trinken. Sie kann sich in den Gläsern von Glenn Marsh als Sonnenbrille sehen, ihre schwarze Lackledertasche wie ein Streichholzkopf in der Flamme ihres Rocks. Eleanor schließt die Augen. Der Nachmittag schwankt, der Rasen, die Stimmen.
Eben dieses unkontrollierbare Schwanken ist es, in das Lisa Moore all ihre eben noch selbstsicher und unerschütterlich auftretenden Frauenfiguren früher oder später wiederkehrend versetzt. In einen Zustand, in dem sie sich plötzlich wie von außen dabei zusehen, wie ihnen ihre scheinbar unverbrüchlich zugetanen Männer zu entgleiten beginnen und sie nichts dagegen zu tun vermögen. Und so lastet bald auf sämtlichen, von Moores fein gearbeiteten Geschichten, eine rätselhafte Stille, die selbst das gute Zureden naher Freunde oder die ausgelassenen Lacher irgendwelcher Partygäste nicht mehr zu verscheuchen vermögen. Was ihren Protagonistinnen bleibt, ist Trotz und die sich bald als leere Geste offenbarende Gegenreaktion, wenn etwa Eleanor beschließt, sich sogleich im Gegenzug einen der Partygäste zu angeln.
Ich mag Momente. Momente jeder Art. Auf den Höhepunkt zugespitzt. Sie wird mit Glenn Marshall schlafen und denkt, wenn sie nur einen Moment der Gnade erleben würde, könnte sich alles fügen.
Zwar kehrt Philipp am Ende der Party betrunken in das gemeinsame Bett zurück und für den Moment scheint die alte Schwerkraft der Verhältnisse zwischen ihnen wiederhergestellt. Das Wissen um die fatale Brüchigkeit ihrer Übereinkünfte aber hat sich unauslöschlich in Eleanor festgesetzt. Getrieben wie eine erkenntnislüsterne Psychologin, die versessen ist auf das Offenlegen der dunklen Geheimnisse ihrer Patientinnen, senkt Lisa Moore ihre Sätze wie Sonden ins Innerste ihrer Geschöpfe. Wie selbstverständlich verbindet sie dabei die psychologische Messerschärfe und Menschenkenntnis einer Mavis Gallant mit dem berühmten Minimalismus eines Raymond Carver. Das Resultat sind lakonische Shortcuts und Sprachbilder heutigen Beziehungslebens von bisweilen beklemmender Dichte. Denn ob die immerzu kichernde Blondine, die ökofeministische Romane schreibt und mit Aromalampen ein Vermögen verdient, oder Melody, die am Ende einer alkoholschweren Nacht kurzerhand aufbricht, um das in ihr wachsende Kind abzutreiben. Sie alle sind kleine Opfer ihrer falschen Beziehungsvorstellungen, Wesen, die nach Liebe und Zugehörigkeit hungern und am Ende aber meist dastehen mit ihren zerplatzten Träumen. So kann auch Donna, die Protagonistin der Erzählung Paradiesnippel, selbst hochschwanger, sich nicht sicher sein, dass ihr Freund Sai ihr treu ist.
Sai, wie kann ich sicher sein, dass du mich nicht verlässt?
Worauf er ihr antwortet?
Gar nicht, Donna. Im Moment liebe ich dich über alles. Etwas Besseres kann ich dir nicht bieten.
Verunsichert klammert Donna sich an jene wiederkehrenden, kostbaren Momente, in denen sie sich ihres Partners sicher zu sein scheint.
Ich musste daran denken, dass die Liebe aus vereinzelten Augenblicken besteht und dass sie es sind, die wir ersehnen.
Wirkliche Sicherheit aber spendet ihr diese Erkenntnis nicht. So machen Moores Frauenfiguren irgendwie weiter mit ihren auf gewissen Übereinkünften basierenden Beziehungsarrangements, hin- und hergerissen zwischen Frustration und zeitweise Erfüllung. Wohin sie diese allerdings am Ende führen, daran lassen Moores immer wieder kunstvoll zwischen den Zeilen offenbarte Einsichten keinen Zweifel.
Peter Henning über Lisa Moore, Fremde Hochzeit, aus dem Englischen übersetzt von Karin Rasum, und erschienen sind die Erzählungen im Karl Hanser Verlag. Die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau liegt bald 76 Jahre zurück. Immer weniger Zeitzeugen der Shoah sind am Leben. Thomas Schradil, geboren 1930 in einem damals tschechischen Städtchen, war erst 13 Jahre alt, als er zusammen mit seiner Familie nach Auschwitz-Birkenau verschleppt wurde. Das war im Mai 1944. 60 Jahre später, nach seiner Emeritierung als renommierter Psychologieprofessor an der Karls-Universität Prag, begann Thomas Schradil, seine Erinnerungen an das Lager aufzuschreiben. Im Arco Verlag sind sie nun in deutscher Übersetzung erschienen. Ein bisschen Leben vor diesem Sterben gehört mit fast 700 Seiten zu den umfangreichsten Zeugnissen der Holocaust-Literatur. Oliver Pohlmann stellt sie vor.
Holocaust-Zeugnisse sind fast durchweg Geschichten vom Überleben, das heißt von der glücklichen Ausnahme. Für die Shoah-Überlebende Ruth Klüger war jedoch genau dieser Umstand ein Problem. Denn die Leser dieser Erinnerungen kämen leicht zu dem Schluss, es sei doch letztlich alles glimpflich ausgegangen, ganz so, als ließen sich die Überlebenden gegen die Toten aufrechnen. Ein solches Missverständnis dürfte sich der Leserschaft von Thomas Schradils Autobiografie nicht aufdrängen. Dafür ist das Wort, mit dem das Buch endet, das Wort, mit dem der Autor seinen Zustand nach seiner Rückkehr aus Auschwitz-Birkenau beschreibt, schlichtweg zu eindeutig. Es lautet Verzweiflung. Der Tscheche Thomas Schradil ist heute 90 Jahre alt und damit einer der letzten noch lebenden Zeugen der Shoah. Sein großes Erinnerungswerk teilt mit den Büchern von Ruth Klüger und Imre Kertész eine Besonderheit. Es erzählt die Welt des Vernichtungslagers aus der Perspektive eines Kindes. Bei seiner Ankunft an der berüchtigten Rampe von Auschwitz-Birkenau im Mai 1944 ist Thomas Schweiß, wie er damals noch heißt, erst 13,5 und damit zu jung, um die Selektion zu überstehen. Doch wie die kleine Ruth oder der junge Imre entscheidet sich auch Thomas bei der Frage nach seinem Alter instinktiv für eine Lüge, die ihm das Leben rettet. Nach dem Durchlaufen der Desinfektion findet der Junge von seinen Angehörigen zumindest Vater und Großvater wieder. Umso härter trifft es ihn, als schon kurz darauf die SS die Neuankömmlinge antreten lässt, um die Älteren zum Arbeitsdienst ins Reich zu schicken, die Jüngeren dagegen in einen separaten Jungenblock im sogenannten Zigeunerlager von Birkenau.
Die Aufteilung der Häftlinge in eine Erwachsenen- und eine Jungengruppe war meine erste ausgeprägte Erfahrung von Birkenau. Auch wenn ich das Verfahren des Hin- und Herschiebens schnell begriff, so entging mir doch sein tieferer Sinn, und schon gar nicht vermochte ich damals in Worte zu fassen, welche Absicht damit verfolgt wurde. Aber alles grub sich mir ins Gedächtnis, eine Art Konserve, die dann lange darauf wartete, geöffnet zu werden. Ich blieb allein und wusste nicht, ob ich Vater und Großvater noch einmal sehen würde.
Das Buch mit dem deutschen Titel »Ein bisschen Leben vor diesem Sterben« erschien im tschechischen Original bereits 2009. Allerdings begann Tomáš Radl seine Aufzeichnungen erst 60 Jahre nach Kriegsende. Angesichts dieses zeitlichen Abstands drängt sich die Frage nach der Authentizität dieser Erinnerungen auf. Umso mehr, da hier auf fast 700 Seiten detailliert die Gedanken und Gefühlszustände eines Kindes im Lager, aber auch die Gespräche mit Mithäftlingen wiedergegeben werden, die leider oft eine Tendenz zum Monologischen haben. Man tut daher gut daran, den Autor beim Wort zu nehmen, wenn er im Vorwort von einer Rekonstruktion spricht. Zumal sich Radl dabei auf sein späteres Wissen als renommierter Psychologieprofessor stützen kann, mit einschlägigen Forschungsschwerpunkten wie dem Verhalten in Extremsituationen und der oft lebenslangen Erinnerung traumatischer Erfahrungen. Wiederholt fällt im Werk die Formulierung »eine Szene wie im Film« für Erlebnisse der plötzlichen Gewalt oder des Ausgeliefertseins, die sich Radls Gedächtnis eingebrannt haben. So bei einer jener plötzlich angesetzten Selektionen, als der Lagerarzt Josef Mengele offenbar aus einer Laune heraus die Körpergröße zum Kriterium für Leben oder Sterben macht und die Jungen einfach unter einer Latte durchlaufen lässt.
Ich hatte noch bemerkt, dass in diesem Moment zwei SS-Männer an der Latte standen. Der eine packte diejenigen am Arm, die die Latte erreicht hatten. Der andere griff sich jene Jungen, die darunter durchgelaufen waren, ohne sie mit dem Kopf zu berühren. Die Jungen bremsten immer nur ein wenig ab und drehten sich gleich dahin, wo die SS-Männer sie haben wollten. Es war wie in einem Traum oder in einem Stummfilm. Alles spielte sich in vollkommener Stille ab. Nichts war zu hören, nicht einmal das Laufen übers Gras.
Bis zuletzt rätseln die Jungen, zu welchem Zweck sie von der SS im Sonderblock versammelt worden sind. Immerhin sind sie vom Arbeitsdienst befreit und sich zunächst weitgehend selbst überlassen. Hier geschieht nach kurzer Zeit etwas Bemerkenswertes. Unter den einander Fremden bilden sich rasch Freundschaften. Das anfängliche Herdenstadium wird von dem der Kleingruppen abgelöst. Auch der junge Tomáš findet Freunde, die ihm schnell zur Ersatzfamilie werden. Man passt aufeinander auf und hilft sich gegenseitig beim Überleben. Auschwitz, so der Autor, sei zwar ein Ort gewesen, an dem systematisch alle sozialen Beziehungen, alle Individualität und Moral ausgelöscht wurden. Doch hätten sich im Lager zugleich eine neue Moral und neue Beziehungen herausgebildet.
Wir drei halbwüchsigen Jungen hatten das Prinzip überwunden, nachdem jeder gegen alle um das eigene Überleben kämpft. Das war in dieser Welt des Lagers allgemein akzeptierter Grundsatz. Und jetzt bewiesen wir, dass es sich in etwas anderes umwandeln ließ. Für uns galt nun, durch gemeinsame Anstrengung zum Überleben der ganzen Gruppe beizutragen. Das hatte sehr wohl seine Bedeutung.
Was dem jungen Tomáš im Vernichtungslager ein ums andere Mal begegnet, ist das, was der Schriftsteller Robert Musil einmal die Gestaltlosigkeit des Menschen genannt hat, sein Potenzial zum Guten wie zum Bösen gleichermaßen. Aus seiner Gruppe überlebt nur Tomáš das Vernichtungslager, dank der Solidarität von Mithäftlingen und einer, wie es im Buch treffend heißt, Reihe unvorstellbarer Zufälle. Wieder zu Hause in seiner Heimatstadt erwartet ihn ein leeres Elternhaus. Erst Wochen später kehrt zumindest sein Vater zurück, ebenso gebrochen und traumatisiert wie sein Sohn. Mit Tomáš Radls »Ein bisschen Leben vor diesem Sterben« ist dem kleinen Argo Verlag eine veritable Entdeckung geglückt. Man sollte sie sich nicht entgehen lassen.
Oliver Pfohlmann über Tomáš Radl »Ein bisschen Leben vor diesem Sterben« mit 13 in Auschwitz. Aus dem tschechischen Übertragen von Hubert Leitko, erschienen im Argo Verlag. Nach den Nachrichten geht's hier im Programm weiter mit Forschung aktuell und Gleichstellung im Labor, denn die Benachteiligung von Frauen wird auch hier durch die Corona-Krise verschärft. Vom Büchermarkt war's das für heute. Am Mikrofon war Miriam C.